Arno hat gesagt am Anfang, dass er ein uraltes Lied singt. Das mit dem Uralt ist doch relativ. Der Text, der heute dran ist, den ich mitgebracht habe, der verdient wirklich das Wort uralt. Es sind Worte, prophetische Worte, die einige Jahrhunderte vor Christus gesagt wurden, empfangen wurden. Aus dem Jesaja-Buch. Jesaja hat diese Worte gehört. Und zum Hintergrund, bevor ich es lese, sage ich jetzt nur mal, man kann sich das babylonische Exil vorstellen. Ob wir das können, weiß ich nicht. Aber jedenfalls die Zeit, in der viele Israeliten in Babylon leben mussten. Früher hat man das als babylonische Gefangenschaft bezeichnet. Heute spricht man eher von Exil. Man darf sich da kein Straflager vorstellen, aber sie waren halt nicht zu Hause. Sie waren Deportierte, die fern ihrer Heimat leben und arbeiten mussten. Und Jesaja war unter ihnen. Und dort in Babylon, dort empfängt er diese Prophetie. Und wenn ihr das jetzt hört, ist es gut möglich, dass ihr vielleicht wenig davon wirklich begreifen könnt. Jedenfalls ging es mir so, als ich das die ersten Male so gelesen habe. Es gibt ganz deutlich drei Teile in dieser Prophetie. Die sage ich dazu. Aus Jesaja 49 die ersten 6 Verse. Hört mir zu, ihr Inseln und ihre Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Das ist der erste Teil gewesen. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Das war der zweite Teil. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Als ich so die ersten Male diese alten Worte gelesen habe, habe ich gedacht, da geht's auch, ja, was ist jetzt wirklich das Thema dieses Textes? Worum geht's? Kann man das in einem Wort zusammenfassen, worum es geht? Und so richtig klar ist mir das nicht schnell geworden. Und ich kann dazu sagen, wenn man die Umgebung dieses Textes liest, wird es auch nicht klarer. Das würde uns jetzt nicht weiterhelfen. Und das hat einen Grund. Ich Ich baue jetzt mal so ein paar Gedanken Bibelkunde oder Theologie ein und ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen Freude machen kann. Aber das ist an der Stelle tatsächlich hilfreich zum Verständnis. Bei Jesaja gibt es die sogenannten Gottesknechtslieder. Es sind 4. Von diesen sogenannten Gottesknechtsliedern ist eines das bekannteste, das 4. und letzte, und das hört man gelegentlich zu Weihnachten. Darin kommen diese bekannten Worte drin vor: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das sind die berühmten Worte aus dem 4. sogenannten Lied. Warum die jetzt eigentlich Lieder genannt werden, weiß ich auch nicht. Und dieser Text, den ich eben vorgelesen habe, das ist das 2. Gottesknechtslied. Insofern von Bedeutung ist das, weil diese Lieder in dem Text von Jesaja hineingestreut wirken. Die sind da nicht flüssig drin in dem, was drumherum gesagt ist, sondern das sind Prophetien, die Jesaja hineinempfängt, die mit dem drumherum nur sehr begrenzt was zu tun haben. Wenn man die rausnehmen würde, wäre der Resttext immer noch ein halbwegs flüssiger Text. Da würde keiner sagen, da fehlt doch jetzt was. Das Interessante bei diesen Gottesknechtsliedern ist, dass lange rumgerätselt wurde, wer ist eigentlich dieser sogenannte Gottesknecht? Wer ist dieser Knecht, von dem da die Rede ist? Und die Frage bleibt erstmal offen. Die erklärt Jesaja nicht. Das heißt, er empfängt sie auch nicht. Und das ist eine interessante Stelle, wo man drüber nachdenken kann und wo viele drüber nachgedacht haben. Hier wird zum Beispiel Israel angesprochen. Ist Israel vielleicht der Gottesknecht? Aber Israel war so voller Sünde, dass das nicht passt. Man könnte sagen, vielleicht ein heiliger Teil von Israel. Es gab Menschen, die an Jeremia gedacht haben oder an andere Heilige des Alten Testamentes. Aber irgendwie so richtig geht das alles nicht auf. Und ich finde es großartig von Jesaja, dass er nicht sagt, wenn ich jetzt eine Prophetie empfange und was nicht wirklich verständlich ist, dann muss ich da jetzt irgendwie meine eigenen Gedanken hinzu einflechten. Ich muss mir jetzt eine Lösung ausdenken. Sondern er lässt diese Stelle offen. Wer ist das? Und wenn wir das 4. Lied, Jesaja 53, lesen, dann wird uns Christen eigentlich ziemlich klar, worauf diese offene Stelle hinzielt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das leuchtet auf Jesus hin. Und dass das rein alttestamentarisch nicht zu erklären ist, ist sicherlich nicht aus Versehen, sondern Gottes Absicht. Und Jesaja stellt sich da hinein, er lässt das offen. Ich habe mir mal überlegt, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn man jetzt Jesaja gefragt hätte, wenn jetzt jemand gekommen wäre, diese Prophetie gehört hätte und jetzt gefragt hätte, gib uns doch mal die Deutung dazu. Was ist die Deutung? Manch einer sagt ja, das gehört dazu. Wenn man eine Prophetie empfängt, dann muss auch die Deutung da sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesaja da nur begrenzt, sehr begrenzt, wenn überhaupt etwas hätte zu sagen können. Also die Gottesknechtslieder gewinnen Klarheit, wenn man sie auf Jesus hinzuliest. Und das ist eine Hilfe für diesen Text. Jetzt nochmal diese 3 Teile. In dem ersten Teil, das ist ein Berufungs. Das erste Teil ist eine Berufungsgeschichte, ein Berufungswort. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Und wenn Gott beruft, dem gibt er auch was mit auf den Weg. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Und nun darf ich an Anlehnung an Cordulas Moderation sagen, man könnte bei Schwert natürlich an Krieg denken, an Kampf denken. Das ist ziemlich sicher nicht gemeint an der Stelle. Das Schwert darf verstanden werden schon als Kraft Gottes, ja auf jeden Fall als Kraft Gottes. Der dem Berufenen gibt Gott Kraft mit auf den Weg. Das Schwert als Kraft Gottes darf so verstanden werden. Aber an der Stelle könnte man jetzt weiter überlegen. Das Schwert trennt. Und das ist auch eine Eigenschaft von Gottes Wort von Anfang an, dass es trennen kann. In den ersten Sätzen der Bibel steht, Gott trennte die Dunkelheit vom Licht, der Anfang der Schöpfungsgeschichte. Und wodurch trennte er die Finsternis vom Licht? Durch sein Wort. Das ist die Macht, die in diesem Wort drin steckt. Das ist der Anfang. Und am Ende unseres menschlichen Lebensweges, da wird wieder eine Trennung stehen. Zu lesen in Matthäus 25, diese großen Worte wo der Richter die Schafe von den Böcken oder die Schafe von den Ziegen trennen wird. Die zur Rechten und die zur Linken. Dieses Trennen ist nicht unsere Aufgabe. Das macht schon Gott. Es wäre jetzt ein eigenes Predigtthema, was ich jetzt nicht ausbreiten kann. Aber ich fand es hochinteressant. Und zwischen diesen beiden Enden, des Anfangs und unseres Lebensendes, da trennt auch das Wort Gottes. Da trennt es vor allem zwischen Wahrheit und Lüge. Also diese Kraft Gottes hat ein heilsames, trennendes Wesen. Das ist natürlich nicht alles. Aber jedenfalls nicht denken, es geht um Krieg. Es geht um Vernichtung oder irgendwie sowas. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist kurz. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Da habe ich mich gewundert, was ist hier passiert? Wenn ich eine Prophetie empfange, oder wenn ich Kraft empfange, dann ist es auf den ersten Blick unlogisch, dass ich in so eine depressive Stimmung hineinkomme. Dann müsste ich eigentlich aufstrahlen. Ich bin doch jetzt wer. Gott hat mich doch wert geachtet. Ich verzehrte meine Kraft unnütz, sagt Jesaja. Er zweifelt offensichtlich an seiner prophetischen Existenz. Er hat Zweifel. Es klingt resignativ. Was ist mit ihm los? Wie passt das zusammen? Wie passt der erste Teil zu dem zweiten Teil zusammen? Jesaja führt das nicht näher aus, aber das kann ich gut verstehen, weil Menschen, die in so einer zweifelnde Stimmung hineinkommen, in eine so tiefe Stimmung hineinkommen, denen vergehen manchmal die Worte. Ich habe Hartwig gebeten, ein zerbrochenes Gefäß mitzubringen. Und da komme ich nachher nochmal zu. Er hat nur ein Gefäß gefunden, das mal zerbrochen war und wieder repariert wurde. Aber immerhin, es deutet ja an, dass man Gefäße zerbrechen kann. Und wer genau hinsieht, der sieht hier die Reparaturstellen und das Loch, was geblieben ist. Cordula meinte so schön am Gottesdienstanfang, wollen wir das nicht so rum hinstellen, dass es schön aussieht. Und es steht absichtlich so, dass der Zerbruch zu sehen ist. Und der dritte Teil. Im dritten Teil steht dieser Satz. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen. Das ist zu wenig. Sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Das ist komplett fremd. Das gehört da nicht hin ins Alte Testament. Im Alten Testament ist Israel das berufene Volk, das auserwählte Volk, an dem Gott sein Heil deutlich macht. Und der Augenblick, dass das auf die Welt hinausgeht, der ist noch nicht mal bei Jesus unmittelbar erreicht, sondern im Grunde erst nach Jesus. Am Ende seines Lebensweges sagt Jesus seinen Jüngern, geht hinaus in alle Welt. Und danach fängt die Mission an. Ins Alte Testament gehört das nicht. Das Alte Testament ist sozusagen in Anführungszeichen Privatbesitz der Israeliten. Und jetzt sagt Jesaja, der Blick geht hinaus auf die gesamte Welt. Die gesamte Welt soll das Heil Gottes erfahren. Das muss für die, die es gehört haben, völlig unverständlich gewesen sein. Damit konnten die, die er angesprochen hat, nichts anfangen. Und vielleicht konnte er selber damit gar nicht so viel anfangen. Aber das ist Prophetie, die über alle Zeiten hinausgeht. Die in der Zeit manchmal gar nicht zu verstehen ist. Viele nennen diese vier Gottesknechtslieder den Gipfel der Prophetie des Alten Testamentes. Weil das so deutlich über die Jahrhunderte hinausweist auf das Neue, was kommen wird, wenn Jesus kommt. Zu dem zerbrochenen, ehemals zerbrochenen Krug. Zum zweiten Teil also. Gehört der Gedanke dazu, dass Propheten kaum mal oder vielleicht nie die beliebtesten Menschen waren. Propheten waren in aller Regel Außenseiter, oft ziemlich unbeliebte und manchmal gehasste Außenseiter, weil sie Worte gesagt haben, die in der Regel unverständlich, unbequem, ja, oder mindestens unbequem waren. Propheten hätten nie einen Beliebtheitswettbewerb gewonnen. Wenn es in der prophetischen Zeit unsere sozialen Medien gegeben hätte, dann hätten sie nie viele Likes eingesammelt. Das tun andere Menschen. Und das ist offensichtlich eine übergreifende Wahrheit. Ich habe ein Wort von Nero gefunden. Nero war der erste Ministerpräsident Indiens nach der Unabhängigkeit. Also kein Christ. Und er sagte, ein Prophet, wie wir alle wissen, spricht die höchste Wahrheit und wird deswegen meist gesteinigt. Natürlich wird ihm später zweifellos viel Ehre erwiesen. Das ist das Schicksal der Propheten. Später wird ihm viel Ehre erwiesen. Heute achten wir Jesaja. Zu seiner Zeit hatte er diesen Stand nicht. Und Jeremia noch viel weniger. Und das gilt für Propheten der Welt offensichtlich, nicht nur für die Christlichen. So, und nun kommt natürlich die Frage, die ich am Anfang schon mal hatte. Was ist eigentlich das Thema von diesen drei Teilen, von diesen sechs Versen? Das Thema von dem vierten Gottesknechtslied ist ganz offensichtlich. Erlösung. Heil, Heil und Erlösung. Gott trägt unsere Schuld und nimmt auf sich unsere Schmerzen. Da ist die Frage nicht so schwer zu beantworten. Und ich war hinterher, was ist das Thema von diesem zweiten Lied? Ich mache euch mal meinen Vorschlag. Das ist aber mein Vorschlag, da kann man drüber nachdenken und reden. Ich sage mal, das Thema dieses zweiten Liedes ist, wie kommt Gottes Reich in diese Welt? Wie kommt das Reich Gottes in diese Welt? Und ich roll das jetzt mal, diese drei Dinge nochmal, diese drei Abschnitte nochmal für uns heute auf. Wenn ich es unter dieser Überschrift sehe, dann ist der erste Gedanke ganz offensichtlich, Gottes Reich kommt in diese Welt durch Gottes Kraft. Nicht durch das, was wir produzieren. Nicht durch die Mitgliederzahl von Kirchen. Es kann ganz unscheinbar kommen, es kann im Kleinen kommen, aber es wird nicht kommen ohne die Kraft Gottes. Und das ist meine größte Frage, die ich auch an unsere oder vor allem an meine Predigt habe. Wahrscheinlich wird es so sein, dass das, was ich, auch was ich jetzt sage, irgendwie alles richtig ist. Dass es wahr ist. Aber ich habe oft den Eindruck, dass das, was ich rede, dass das oder ja, dass wir ist immer eine schwierige Sache, aber ich sage jetzt auch mal in Anführung, was wir reden, wenig die Kraft Gottes enthält, die Kraft, die wirklich Gottes Reich in diese Welt hineinbringt. Wo ist diese Kraft geblieben? Das ist mir eine echte Frage, die mich auch umtreibt. Wo ist diese Kraft geblieben? Ohne sie kommt das Reich Gottes nicht. Ohne sie bleiben wir unter uns. Können wir uns freuen, dass wir es schön und halbwegs gemütlich haben und wenn die Fenster zu sind, warm. Das ist meine Frage oder ja, meine Anregung an diesen ersten Teil, dass wir mal uns wieder neu danach sehnen, wo ist diese Kraft Gottes? Wir haben, fällt mir gerade ein, vor einigen Wochen, als unser Gastprediger hier war von der geistlichen Gemeindeerneuerung, da haben Anke und Herdis ein Lied gesungen. Da war so dieser Text drin, wir sehnen uns. Weißt du es noch genauer? Wenn wir uns nach diesem Reich Gottes wirklich sehnen, so ungefähr, ne, dann wird was passieren. Wenn wir uns wirklich danach sehnen, dass dieses Reich Gottes in unsere Welt hineinkommt. Dann kommt der zweite Teil. Und da geht es jetzt um uns. Und dieser zweite Teil ist ein total schwieriger. Dieser zweite Teil heißt nämlich, wenn das passiert, dass die Kraft Gottes kommen wird, dann geht es nicht darum, dass wir Herrlichkeit abbekommen. Dann geht es nicht darum, dass wir etwas von dem Glanz Gottes abbekommen und dass wir dastehen werden und sagen, wir sind es. Guckt mal uns an. Und das Thema eigenartigerweise oder vielleicht guterweise ist in den letzten Wochen öfter mal wieder aufgetaucht. Dieses Thema, was Paulus benennt mit dem zerbrechlichen Gefäßen. Gott hat seinen Geist und will seinen Geist in zerbrechliche Gefäße hineingießen. Nicht in Edelstahlgefäße, nicht in Goldgefäße, die vor der Welt glänzen, sondern in zerbrechliche Gefäße, die Macken haben, die schon mal kaputt waren, die wieder repariert wurden und die man am liebsten andersrum hinstellt. Aber das ist nimmst das mir nicht übel. Aber das ist total schwer für uns Menschen zu begreifen. dass es nicht darauf hinauslaufen wird, wir glänzen oder ich glänze, sondern dass Gott in unglänzende, in unansehnliche Gefäße seine Kraft gießen will. Und wie würde die Kirchengeschichte komplett anders aussehen, wenn wir in der Kirchengeschichte das begriffen hätten? Wenn nicht immer wieder Menschen, Kirchenfürsten, Kirchenführer vorne gestanden hätten und sich die teuersten Ornate angezogen hätten und gedacht hätten, wir müssen glänzen, wir müssen Macht haben. Das hat die Kirchengeschichte in eine völlig falsche Richtung gebogen. Eine schreckliche Richtung teilweise. Und die Verführung ist da, die ist in jeder Gemeinde da, die ist in mir da, die ist in jedem Menschen da. Und es gibt einen Satz, der das wunderbar zusammenfasst, ein Merksatz, den man nicht oft genug sich merken kann. Und den hat Paulus gesagt im Anblick seiner eigenen Unvollkommenheit, in seiner eigenen Schwäche. Im zweiten Brief an die Korinther hat er das geschrieben. Gottes Kraft. Er empfängt von Jesus das Wort, meine Kraft, also Gottes Kraft, kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung, nicht in unserer Stärke. Also aus der Sicht Jesu, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Also wir müssen uns nicht nach unserem Glanz sehnen, wir müssen uns nach Gottes kommen, nach Gottes Kraft sehnen. Und dann kommt der dritte Teil. In dem dritten Teil geht es über alle Grenzen hinaus. Völlig unverständlich zur Zeit des Alten Testamentes, aber verständlich in unserer Zeit. Die Menschen, die so unvollkommen sind, die werden gebraucht und die werden hinausgesandt, geht hinaus in alle Welt. Und da wiederum steckt für mich der Wunsch drin oder der Aufruf drin, verzagt nicht unter euch. Natürlich kann man sich damit beschäftigen und kann sagen, wir sind eine Gemeinde, die wächst nicht mehr. Und wenn man sich so umsieht, wir sind ja gar nicht mehr so richtig viele, auch heute nicht. Und man kann über dieses und jenes ein bisschen betrübt sein und kann sagen, wir müssen uns erstmal um uns kümmern, uns muss es wieder besser gehen. Aber diese in unserem verzagten Zustand, in unserem zerbrochenen Zustand, da soll der Blick hinausgehen. Da sollen wir die Fenster aufmachen und sagen, es geht eben nicht nur darum, dass wir es schaffen, uns genügen zu lassen, das ist uns, sondern hinaus in die Welt. Und das wird zurückstrahlen zu uns. Gott segne sein Wort. Amen.